Ohne auf die Unterbrechung einzugehen, fuhr Guarino fort, ein Freund von mir bei der Finanza hat mir berichtet, was Sie gefunden haben, worauf ich mit dem Spediteur gesprochen habe. Er warf Brunetti einen Blick zu und sah dann weg. Ich habe ihm einen Handel vorgeschlagen. Als Gegenleistung dafür, dass Sie ihn nicht festnehmen? Fragte Brunetti unnötigerweise. Plötzlich verlor Guarino die Fassung.
»Das wird doch ständig gemacht, das wissen Sie ganz genau.«
Brunetti sah ihm an, dass er sich zu einer unbedachten Bemerkung hinreißen lassen würde. »Ich bin mir sicher, Sie machen so etwas auch.« Und schon war Guarinos Miene wieder entspannt. »Ja, wir machen das auch«, sagte Brunetti ruhig. Und um Guarino zu einer Reaktion zu veranlassen, fügte er hinzu, »und es funktioniert nicht immer so, wie man es sich gedacht hat.« »Was wissen Sie von der Sache?« wollte der Maggiore wissen. »Nicht mehr als das, was Sie mir jetzt erzählt haben, Maggiore.« Als Guarino schwieg, fragte Brunetti, »und was ist dann passiert?« Guarino wischte noch einmal über sein Knie, dann ließ er die Hand ruhig dort liegen. »Er wurde bei einem Raubüberfall getötet«, sagte er schließlich. Allmählich sickerten die Einzelheiten in Brunettis Gedächtnis. Da Tessera näher an Maestra als an Venedig lag, hatte Maestra den Fall übernommen. Pata hatte sich schwer ins Zeug gelegt, hatte personelle Unterbesetzung und unerklärte Zuständigkeiten ins Feld geführt, um zu verhindern, dass die Polizei von Venedig in die Ermittlungen hineingezogen wurde. Brunetti hatte damals mit Kollegen in Maestra darüber gesprochen, aber die meinten, es sehe ganz nach einem stümperhaften Raubüberfall aus und Spuren gäbe es keine. »Er kam immer als Erster«, fuhr Guarino fort. Brunetti registrierte verärgert, dass Guarino es nicht für nötig hielt, den Namen des Mannes zu nennen. »Mindestens eine Stunde vor den Fahrern und den anderen Beschäftigten. Man hat ihn erschossen, mit 3 Kugeln.« Guarino sah Brunetti an. »Das wissen Sie natürlich, das hat alles in den Zeitungen gestanden.« »Ja«, sagte Brunetti, »immer noch nicht besänftigt. Guarino ließ sich sehr viel Zeit. Aber etwas anderes als die Zeitungen habe ich zu dem Fall nicht gelesen.« »Wer auch immer die Täter waren«, sagte Guarino, »sie haben sein Büro durchsucht, entweder bevor oder nachdem sie ihn getötet hatten. Sie haben versucht, einen Wandsafe zu öffnen, ohne Erfolg. Sie haben seine Taschen durchwühlt und ihm sein Geld abgenommen und seine Armbanduhr.« »Also hat es wie ein Raubüberfall ausgesehen?« fragte Brunetti. »Ja.« »Verdächtige?« »Nein.« »Familie?« »Frau, 2 erwachsene Kinder.« »Hatten die mit der Firma zu tun?« Guarino schüttelte den Kopf. »Der Sohn ist Arzt in Vicenza. Die Tochter arbeitet als Buchhalterin in Rom. Die Frau ist Lehrerin und geht in 2 Jahren in den Ruhestand. Als er ausfiel, ist alles zusammengebrochen. Das Unternehmen hat ihn keine Woche überlebt.« Er bemerkte Brunettis skeptische Miene. »Ich weiß, im Computerzeitalter klingt das unglaublich, aber unsere Ermittler haben nichts gefunden. Keine Auftragslisten, keine Routenpläne, keine Abholungs- oder Liefertermine, nicht einmal eine Liste der Fahrer. Er musste alles im Kopf gehabt haben. Die Bücher waren in einem katastrophalen Zustand.« »Und was hat die Witwe getan?« fragte Brunetti höflich. »Ihr blieb keine Wahl. Sie hat den Laden dicht gemacht.« »Einfach so?« »Was blieb ihr übrig?« antwortete Guarino. Fast als bitte er Brunetti um Nachsicht mit der Unerfahrenheit der Frau. »Wie gesagt, sie ist Lehrerin, Grundschule. Sie hat keine Ahnung. Es war eins dieser Ein-Mann-Unternehmen, in denen wir so gut sind.« »Bis dieser eine Mann stirbt«, sagte Brunetti wehmütig. »Richtig«, seufzte Guarino. »Sie will es verkaufen, aber niemand will es haben. Die Fahrzeuge sind alt und die Kundschaft ist nicht zu ermitteln. Im besten Fall kann sie hoffen, dass eine andere Spedition den Fuhrpark aufkauft und sie irgendwen findet, der den Mietvertrag für die Werkstatt übernimmt. Aber am Ende muss sie das alles praktisch verschenken.« Guarino brach ab. ganz als hätte er damit alles an Information weitergegeben, was er sich vorgenommen hatte. Brunetti fiel auf, dass Guarino kein Wort darüber verloren hatte, was während der Zeit, als sie in Kontakt gestanden und in gewissem Sinne miteinander gearbeitet hatten, zwischen den beiden gelaufen war. »Gehe ich recht in der Annahme«, fragte Brunetti, »dass Sie auch über was anderes als seine Steuerhinterziehung gesprochen haben?« Wenn nicht, hatte der Mann keinen Grund für seinen Besuch bei ihm, aber das würde er Guarino wohl kaum erklären müssen. »Ja«, war Guarinos einziger Kommentar. »Und dass er Ihnen Informationen über etwas anderes als seine Steuermisere gegeben hat?« Brunetti spürte, wie sein Tonfall heftiger wurde. »Herrgott, warum konnte der Mann ihm nicht einfach erzählen, was los war, und ihn fragen, was auch immer er wissen wollte? Denn er war garantiert nicht hier, um über die herrliche Stille der Stadt oder die Reize seiner Signora Landi zu plaudern.« Guarino schien entschlossen, nichts weiter zu sagen. Brunetti gab es auf, seine Verärgerung zu verbergen, und fragte rundheraus, »Könnten Sie diese Spielchen vielleicht lassen und mir endlich erklären, weshalb Sie gekommen sind?«